DW Menschen und Märkte.
Internationaler Währungsfonds senkt Wachstumsprognose. China will seine Wirtschaft umbauen und nimmt dafür niedrigeres Wachstum in Kauf. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO warnt vor einem globalen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Und schließlich, deutscher Mindestlohn sorgt für Chaos in Osteuropa. Das und mehr jetzt in unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Rolf Henkel. Zurzeit wirkt das billige Öl wie ein Konjunkturprogramm. Fast überall bleibt wegen der niedrigeren Energiekosten mehr Geld übrig, das ausgegeben oder investiert werden könnte. Das sagen derzeit viele Wirtschaftsexperten, doch das reicht nicht. Die Weltwirtschaft wird in diesem und im kommenden Jahr langsamer wachsen als noch im Oktober errechnet, sagt der Internationale Währungsfonds IWF voraus. Was bewegt den IWF zu so viel Pessimismus? Was bedeutet diese Prognose? Kritiker bezweifeln die Aussagekraft dieser und anderer Prognosen. Eske Hicken berichtet.
Der Internationale Währungsfonds IWF hat seine Prognose für die Weltwirtschaft nach unten korrigiert. Für dieses Jahr rechnet er nur noch mit einem Wachstum von 3,5%, statt wie bisher von 3,8%. Der Grund: schlechtere Aussichten in Ländern wie China, Russland und Japan und die anhaltende Krise im Euroraum. Der Chefvolkswirt von Union Investment, David Millecker.
Der IWF sieht weiterhin ein moderates Wachstum voraus. In der Regel ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass der IWF seine Wachstumsprognose nach unten korrigiert hat. Das ist ein Phänomen, das wir eigentlich quer über alle Prognosen antreffen. Die Erwartungen für das jeweils folgende Jahr sind hoch, müssen dann runterskaliert werden.
Der Internationale Währungsfonds ist eine der wichtigsten internationalen Institutionen. Auf seine Prognosen schauen Politiker und Unternehmen. Hinzu kommen noch gefühlt fast täglich Prognosen der Forschungsinstitute, der Wirtschaftsweisen oder der Regierungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel nutzte in dieser Woche den Neujahrsempfang der deutschen Börse für eine Kritik am Prognosenwesen. Die vielen Prognosen und Korrekturen seien echt ein Problem geworden, sagte sie wörtlich.
Wem glaubt man und wie oft glaubt man und wie entwickelt sich das übers Jahr? Quartalsweise, teilweise monatsweise kommen unentwegt Korrekturen von Korrekturen und Prognosen und weitere Prognosen.
Dass Prognosen die Wirklichkeit erst erschaffen, die sie vorhersagen, ist eine gängige Kritik. Beispiel: In der Finanzkrise schien die wirtschaftliche Entwicklung ein Pulverfass. Damals wurde die Frage diskutiert, ob negative Prognosen die Lage nicht immer weiter verschärften. Das IFO-Institut sah sich sogar zu einer Pressemitteilung genötigt. Für eine Manipulation der Prognose zur Beruhigung der Öffentlichkeit stehe man nicht zur Verfügung, hieß es. Zweifel gibt es auch an der Aussagekraft der Prognosen. Als einer der spektakulärsten Fehler der Wirtschaftswissenschaften und ihrer Prognosen gilt die Finanzkrise, die nur wenige Volkswirte vorausgesehen haben. Und immer wieder liegen Prognosen daneben. Chefvolkswirt David Millecker hält Korrekturen hinter dem Komma, wie sie immer wieder vorkommen, nicht für das Hauptproblem.
Wir reden hier über etwas, was in dieser Form vom normalen Menschen gar nicht wahrgenommen wird. Wirklich heftig sind Prognoseänderungen dann, wenn sie systematische Prognosefehler offenlegen.
Ein solcher Fehler ist laut Millecker, wenn ideologische oder politische Annahmen oder eigene Interessen in die Prognose einflössen. Ein Beispiel seien die Prognosen des IWF zur Sparpolitik in Südeuropa. Denn als Teil der Troika diktiert der Fonds die Sparauflagen mit.
Natürlich hatte der IWF, wenn er den Griechen selber die Vorschrift macht, spart mehr, ein gewisses Eigeninteresse daran, nicht in seinen Prognosen zu sagen, dann wird aber alles noch viel schlimmer. Sondern natürlich hatte er ein gewisses Eigeninteresse zu sagen, es wird dann auch besser, wenn ihr jetzt so viel spart. Aber faktisch ist es halt viel schlechter geworden.
Als Chefvolkswirt schreibt er selbst Prognosen. Grundsätzliche Kritik daran will er nicht gelten lassen.
Keiner von uns Prognostikern hat eine Glaskugel. Viel wird natürlich über durchaus auch Erfahrungswissen bestimmt. Also sie wissen ungefähr, wie Wirtschaften auf bestimmte Einflussfaktoren, wie zum Beispiel den gestiegenen oder gefallenen Ölpreis, reagieren. Mit welcher Zeitverzögerung? Sie haben auf der anderen Seite natürlich auch selber ein gewisses theoretisches Weltbild. Die Wirklichkeit liegt meistens sehr weit dazwischen.
So ähnlich sehen es viele Volkswirte. Prognosen ganz abschaffen, das will dann doch kaum jemand.
Die weltweite Flaute hat nun auch China erfasst. Die Wirtschaft des Landes ist 2014 so langsam gewachsen wie seit 24 Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 7,4% und an diese für chinesische Verhältnisse niedrigen Wachstumsraten werden sich die Bürger gewöhnen müssen, denn Sie sind Ausdruck eines Strukturwandels, weg von der Billigproduktion am Fließband hin zu Dienstleistungen und Hochtechnologie. China will seine Wirtschaft umbauen. Das aber ist eine Mammutaufgabe. Aus Shanghai berichtet Markus Rimmele.
Jack Ma steht für Chinas neue Wirtschaft wie kein anderer. Der Gründer des Internetriesen Alibaba ist die Antithese zur sprichwörtlichen Fabrik der Welt, also China mit seinen düsteren Industriestädten, in denen Millionen Wanderarbeiter Billigprodukte zusammenbauen. Jack Ma, das ist modernes, buntes Online-Shopping, IT-Fortschritt, das sind coole Tech-Entwickler in schicken Büros. Ein China, das denkt und konsumiert statt produziert. Der chinesische Markt hat einen riesigen Bedarf, sagt Jack Ma bei einer Internetkonferenz im vergangenen Herbst. Die wachsende Mittelschicht besitzt immer mehr Kaufkraft. Vor Jahren hat man mich im Silicon Valley noch ausgelacht, wenn ich sagte, dass China bald mehr Internetnutzer haben würde als die USA. Heute ist Chinas Mittelschicht schon fast so groß wie die Gesamtbevölkerung Amerikas. Wir müssen diesen Markt in China und Asien mit guten Produkten versorgen. Konsum, Dienstleistungen, Technologie. Das sollen Chinas neue Wachstumstreiber sein auf dem Weg zu einer modernen Volkswirtschaft. Das Internet bringt das alles zusammen. Die Branche boomt. In Städten wie Peking oder Shenzhen sind tausende Start-up-Unternehmen im IT-Sektor entstanden. Die Dienstleistungsbranche wächst. Sie hat den einst allmächtigen Industriesektor überholt und macht nun fast die Hälfte der Gesamtwirtschaft aus. Der Konsum hat die Investitionen übertroffen. Forschung und Entwicklung gedeihen. 2019, so eine Prognose der OECD, wird China bei den Ausgaben dafür Europa und die USA überholt haben. Das ist das andere, das alte China. April 2014. Zehntausende Arbeiter streiken in einer der größten Schuhfabriken der Welt im südchinesischen Dongguan. Sie fordern bessere Sozialleistungen. Die Unternehmer stöhnen. In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Löhne verdreieinhalbfacht. Immer mehr Sozialabgaben werden fällig. Schuhe, Textil, Spielzeug. Die Margen in der Billigexportindustrie sind zusammengeschrumpft. Firmen wandern ab nach Vietnam oder Bangladesch. Die meisten Firmen setzen immer noch auf Quantität statt Qualität. Viele schließen jetzt. Die Lage ist nicht viel besser als während der Krise 2008. Sagt der Schuhunternehmer Wang Jinshi. Er selbst hat sich vom schwierigen Massengeschäft in die Maßanfertigung geflüchtet. Die Regierung sieht solche Entwicklungen mit Wohlwollen. Sie will die Billigbranche nicht mehr im Land haben, stattdessen aber Innovation und höherwertige Produkte. Alibaba statt Fließband sozusagen. Für diesen nachhaltigen Wandel nimmt sie auch ein langsameres Wachstum in Kauf. Ein neues Normal, wie Staatspräsident Xi Jinping es nannte. Dieses liegt wohl bei rund 7%. Soweit die Regierungstheorie, doch die Realität ist sehr viel schwieriger. Um das Wachstum überhaupt bei 7% zu halten, investiert der Staat in immer neue Bauprojekte. China ist noch weit vom Ziel der modernen Wirtschaft entfernt. Vielleicht wird ein solcher Umbau mit einer Milliardenbevölkerung auch gar nie ganz möglich sein. Man kann nicht sagen, dass diese neuen Branchen schon ausreichten, um die ganze chinesische Wirtschaft zu stützen, sagt der Chefökonom der Industrial Bank in Shanghai, Lu Zhengwei. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist einfach zu gering. Wir müssen also schauen, wie wir weiterhin mit der traditionellen Industrie klarkommen und wie wir sie aufwerten können. Sind die langsameren Wachstumszahlen nun Anzeichen einer Krise? Nein, Krisenstimmung herrscht noch keine in China. Es gibt Jobs und Dynamik. Aber Verunsicherung schon. Das Land braucht neue Einnahmequellen. Die Fabrik der Welt erweitert sich um ein Labor, um Büroflächen und um eine große Shopping Mall.
Die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, warnt vor einem globalen Anstieg der Arbeitslosenzahl. Momentan zählt sie weltweit gut 200 Millionen Menschen ohne Job. Und bis 2019 könnte diese Zahl auf 212 Millionen ansteigen, weil das weltweite Wachstum nicht ausreicht, um neue Jobs zu generieren. Aus Genf, dem Sitz der ILO, meldet sich Hans-Jürgen Maurus.
Neue Turbulenzen am Horizont heißt der neueste Titel des Weltarbeitsmarktberichts 2014 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Im vergangenen Jahr waren sage und schreibe rund 200 Millionen Menschen ohne Job, 31 Millionen mehr als zu Beginn der Finanzkrise 2008. Und 2015 dürfte die Zahl der Menschen ohne Beschäftigung noch einmal um 3 Millionen ansteigen und um 8 Millionen in den kommenden 4 Jahren. Im Klartext, die Jobaussichten verschlechtern sich in den nächsten 5 Jahren, so die Hiobsbotschaft der ILO, die globale Beschäftigungslücke wachse weiter an. Etwas Hoffnung sehen die Autoren in den USA, in Japan und in einigen europäischen Staaten, wo die Arbeitslosenquoten sinken. Doch die globale Finanzkrise hat laut ILO rund 60 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz gekostet. Wenn man bis 2019 die Beschäftigungslücke schließen wolle, müsste man nach Schätzungen der UNO-Organisation 280 Millionen Stellen schaffen. Besonders brisant die hohe Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere bei Frauen, die 3-mal höher liegt als bei Erwachsenen und in allen Regionen existiert. 74 Millionen junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren suchten im vergangenen Jahr einen Job. Auch die Einkommensunterschiede haben zugenommen, heißt es in der Studie. Die reichsten 10% kassieren 30-40% aller Einkommen, die ärmsten 10% tragen gerade mal 2% des Gesamtverdienstes nach Hause. Das unterminiere das Vertrauen in die Regierungen, so das Fazit der ILO-Experten. Auch soziale Unruhen könne man nicht ausschließen, vor allem nicht in Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit.
Soweit Hans-Jürgen Maurus aus Genf. Zur globalen Arbeitsmarktmisere trägt auch Europa einen großen Teil bei, vor allem was die Jugendarbeitslosigkeit betrifft. Rezepte zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sind in der Eurozone allerdings Mangelware. Stattdessen hofft und wartet man auf ein Jobwunder. Doch woher soll das kommen? Aus Brüssel, Ralf Siener.
Es ist wie das Warten auf Godot. Händeringend hofft die EU auf ein Jobwunder. Rund 26 Millionen Menschen in der Europäischen Union sind arbeitslos. In der Eurozone gelang es nur Deutschland und Malta, ihre Arbeitslosenquote unter das Niveau von 2007 zu drücken, also dem Jahr vor der durch die USA ausgelösten Weltfinanzkrise. Den größten Jobverlust verzeichnet Griechenland, wo in den letzten Jahren fast jeder vierte Job wegfiel und die Löhne zudem drastisch gekürzt wurden. Insgesamt wurden seit der Weltfinanzkrise 3,8 Millionen Arbeitsplätze allein in der Eurozone vernichtet. Lediglich 650.000 neue Jobs für den Euroraum prognostizieren Ökonomen per Saldo für 2015. Während die durchschnittliche Arbeitslosenquote in der Eurozone vor der Weltwirtschaftskrise nur knapp über 7% lag, erreichte sie im vergangenen Jahr die Rekordmarke von 11,6%.
Wie man wieder mehr Investitionen in Europa bekommen kann,
ist deshalb für den SPD-Europaparlamentarier Udo Bullmann die entscheidende Frage dieses Jahres.
Was tun? Denn auch in Deutschland kühlt sich die Wirtschaftslage ab.
Sozial- und Christdemokraten im Europaparlament hoffen darauf, dass der Euro, dessen Kurs mittlerweile auf ein 11-Jahres-Tief gedrückt wurde und dessen Wert im Laufe dieses Jahres unter einen US-Dollar sinken könnte, die Exporte aus Europas Wirtschaftszentren beflügelt und dass der niedrige Ölpreis wie ein Konjunkturprogramm in der EU wirkt. Vor allem aber setzt die informelle Große Koalition im Europaparlament auf Junckers 315 Milliarden Investitionsprogramm. Für den CSU-Politiker Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, ist entscheidend,
dass für dieses Paket keine neuen Schulden gemacht werden. Das heißt, nicht der alte Weg der Staatsfinanzierung beeilt wird.
Ob aber Junckers Milliardenpaket tatsächlich hilft, die Investitionsblockade in Europa zu durchbrechen und ob die von der Europäischen Zentralbank beschlossenen Anleihekäufe tatsächlich als Antideflationspille wirken und die wachstumshemmende geringe Inflationsrate von zuletzt minus 0,2% anheben, das sind offene Fragen. Klar ist nur, dass ohne eine Flexibilisierung der Arbeitsmärkte in Frankreich und Italien die Eurozone weiterhin vergeblich auf ein Jobwunder hofft.
Über 400 Millionen ausländische LKWs fahren jedes Jahr kreuz und quer durch Deutschland. Bisher wurden die Trucker nach ihren landesüblichen Tarifen bezahlt. Aber seit Jahresbeginn gilt auch für sie der deutsche Mindestlohn von 8,50 Euro, wenn sie auf deutschen Straßen unterwegs sind. Das neue Gesetz schlägt deshalb in den meisten ost- und mitteleuropäischen Ländern hohe Wellen. Viele Firmen in Tschechien fürchten den Konkurs und wollen in Brüssel klagen. Aus Prag berichtet Stefan Heinlein.
Martin Felix ist hellauf empört. Seit Jahresbeginn steht beim Sprecher des größten tschechischen Verkehrsverbandes das Telefon nicht mehr still. Das neue deutsche Mindestlohngesetz hat seine Branche kalt erwischt. Diese Nachricht hat uns absolut schockiert. Der Stundenlohn unserer Fahrer beträgt bisher zwischen 2 und 4 Euro. Jetzt sollen wir auf einmal ein Vielfaches bezahlen. Das verursacht unseren Firmen riesige wirtschaftliche Probleme. Tatsächlich kennt das neue Mindestlohngesetz keine Ausnahmen. Jeder ausländische Trucker muss nach Überschreiten der Bundesgrenze mit mindestens 8,50 Euro entlohnt werden. Die Fahrten müssen zuvor schriftlich bei der Bundesfinanzdirektion gemeldet werden. Ein gewaltiger bürokratischer Aufwand, so John Bölz, Geschäftsführer der internationalen Spedition Hartrott.
Gleichzeitig muss der Fahrer immer einen Arbeitsvertrag dabei haben in deutscher Sprache und auch die Bestätigung des Arbeitgebers, dass ihm 8,50 Euro erstattet werden. Es ist ein unheimlicher administrativer Apparat, den wir dann aufbauen müssen.
Der Zoll ist für die Kontrolle der Papiere zuständig und wacht über die strenge Einhaltung der Vorschriften. Bei Verstößen drohen Geldstrafen bis zu 500.000 Euro. Ein Skandal, so Branchensprecher Felix. Das ist eine entsetzliche Einmischung in das Arbeitsrecht eines anderen Landes. Deutschland kann uns doch nicht vorschreiben, wie wir unsere Fahrer bezahlen. Das ist völlig unannehmbar. Doch auf Seiten der tschechischen Regierung herrscht bisher Rat und Sprachlosigkeit. Die Übertragung des neuen deutschen Mindestlohnes auf einheimische Firmen und Fahrer hat das zuständige Arbeits- und Sozialministerium völlig überrascht, so Ministeriumssprecher Peter Habern. Viele tschechische Spediteure wollen von uns jetzt Ratschläge. Sie verlangen, dass wir mit der Bundesregierung über Veränderungen verhandeln. Wir werden jetzt die rechtliche Lage analysieren und prüfen, ob das Gesetz dem europäischen Recht entspricht. Tatsächlich verzichten bisher alle anderen EU-Länder bei Transitfahrten ausländischer Spediteure auf die Anwendung ihrer Mindestlohnregelungen. Nur Deutschland macht hier eine Ausnahme. Sollte das Gesetz unverändert Bestand haben, drohen deshalb ernste Konsequenzen für die Verbraucher und die deutsche Exportwirtschaft, so Hartrott-Geschäftsführer John Bölz.
Langfristig bedeutet es Preissteigerungen für den Verkehr. Und deswegen gibt es Überlegungen von einigen Unternehmen, Deutschland zu meiden. Da sind die polnischen Häfen plötzlich viel attraktiver als der Hamburger Hafen.
Das war ein Bericht von Stefan Heinlein und das war's auch in unserem Wirtschaftspodcast. Redakteur im Studio war Rolf Henkel, in der Technik war Gerd Georgi. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.